Ja, die Methode Hegels ist überhaupt das zentrale Thema, um das es auch in der Forschung meistens erstmal geht und was auch das sehr bekannt ist und was eben Voraussetzung ist, wenn man die realen Teile überhaupt irgendwie verstehen will oder wissen will, wie die zu beurteilen sind, muss man die Methode, muss man die Form seiner Logik erstmal kennen, sonst hat man überhaupt gar keine Beurteilungsgrundlage für die weiteren Teile des Systems. Also, nächstes Thema erstmal die Logik und mehr die Methode ganz grob erstmal aufgefasst. Vielleicht mal das Zitat dazu.
Ja, das ist: Das System der Wissenschaft ist eine neue Bearbeitung der Philosophie nach einer Methode aufgestellt, welche noch, wie ich hoffe, als die einzig wahrhafte, mit dem Inhalt identische anerkannt werden wird.
Also seine Methode ist neu, kannte die Welt bis dahin nicht. Und er meint, das ist die Methode der Methoden, die noch als die einzig wahrhafte anerkannt werden wird. Bis heute ist sie nicht anerkannt worden als die einzig wahrhafte, kann man sagen, zumindest hat sich nicht durchgesetzt, also in manchen Köpfen wohl schon, aber in sehr wenigen und allgemein ist es bis heute auf jeden Fall nicht anerkannt. Ob es in Zukunft dazu kommen wird, ist offen, weil die Methode ist so schwer auch, dass, wie vorhin schon gesagt, eigentlich niemand die wirklich richtig auffassen konnte bisher. Aber das ist ein Punkt für sich.
Aber schlecht. Also ich kenne mehrere, die Philosophie studiert haben, abgeschlossen haben und die sagen, sie haben Hegel nicht verstanden. Das gibt ja zu denken.
Ja, also ich kenne nur Leute oder, wie gesagt, ich würde sagen, alle Hegel-Experten haben Hegel nicht verstanden. Also es gibt ein paar, die behaupten, die haben ihn verstanden, aber da sieht man gleich, dass sie ihn wirklich nicht kennen und dass es nicht ernst zu nehmen ist, was sie da behaupten. Also die Leute, die ich getroffen habe, die meinten, die haben ihn verstanden, habe ich sozusagen schnell auch feststellen können, dass sie ihn gar nicht richtig kannten eigentlich. Also ich habe noch niemand gelesen oder gehört, der ernsthaft behaupten konnte, er hat es verstanden und das nun wirklich plausibel erläutern kann oder so. Aber trotzdem, was hilft, wir müssen uns der Sache stellen.
Meinen Sie, dass er sich selbst verstanden hat?
Ja, muss er, also es gibt das berühmte Zitat zu seinem, das ist eine Anekdote, weiß man nicht genau, was wirklich stimmt, aber irgendwo wird berichtet, dass sein Sterbenssatz, also sein letzter Satz vor dem Ableben soll gewesen sein, keiner hat mich verstanden. Nee, nur einer hat mich verstanden. Aber der hat mich auch nicht verstanden, soll er gesagt haben. Nur einer hat mich verstanden und der hat mich auch nicht verstanden. Das soll angeblich sein letzter Satz gewesen sein, bevor er den Abend des Lebens aushauchte. Wer weiß, ob das stimmt oder nicht, aber auf jeden Fall war er sich bewusst, dass der Grad der Verständnis, den er erreicht hat, bei seinen Hörern nicht sehr hoch gewesen ist. Und nicht nur heutzutage wird auch häufig gesagt, ja, die Sprache von Hegel kann man nicht mehr verstehen, das ist vor 200 Jahren, das ist heute unverständlich. Das war zu seinen Zeiten genauso unverständlich. Und zu seinen Zeiten haben die genauso geklagt, dass es unverständlich ist. Also das ist nicht ein Phänomen der heutigen Zeit, sondern war schon immer so.
Ja. Ich verstehe aber nicht, wie kann ein Philosoph einen so großen Bekanntheitsgrad erreichen, der im Leben nicht verstanden wird.
Das ist der Trick. Ist
naja,
und dann noch etwas anderes, können Sie da nochmal drauf eingehen, was bedeutet es, dass eine Methode mit dem Inhalt identisch ist?
Das geht gar nicht. Ja, zwei gute Bemerkungen. Erstens, war auch schon gedeutet, das Versprechen der Wahrheit ist einfach auch schon mal eine Faszination und eine zu kräftige Sache, die viele Leute nun auch in ihren Bann zieht, weil es gibt viel zu gewinnen. Man könnte sagen, so was soll ich Kant lesen, um am Ende zu wissen, dass ich doch nichts wissen kann. Aber bei Hegel, wenn der sagt, hier ist die Wahrheit, dann hat man doch einen Ansporn, sich mit dem zu beschäftigen. Und dann ist es so, es ist ja nicht so, dass nichts zu verstehen ist. Es ist ganz viel zu verstehen. Und je länger man sich beschäftigt, desto mehr versteht man. Und es ist bloß so schwierig, dass man es nicht ganz versteht und nicht vollständig versteht und nicht bis ins Letzte es versteht, aber man versteht immer mehr, kommt dann natürlich auch immer wieder zu neuen Problemen, aber es ist jetzt kein stetiges Anwachsen, sondern natürlich auch in Wellen. Aber dennoch sozusagen, also wie bei der Beschäftigung zum Beispiel 20 Jahre mit Hegel und haben nicht aufgehört damit, weil wir immer mehr das Gefühl haben zu verstehen, aber noch lange, lange nicht alles verstanden haben. Also und so kann man sozusagen auch mit der Enttäuschung, es nicht wirklich verstanden zu haben, doch die Hoffnung aufrechterhalten, zumindest sich dem weiter zu nähern, weil man merkt, dass man nach und nach doch mehr versteht davon. Und Dinge, Sätze, die am Anfang vollkommen abstrus und unverständlich wirken, wenn man sich dann einige Zeit damit beschäftigt hat, werden auf einmal doch verständlich. Also den Effekt gibt es schon.
Und wie es ja auch schon gesagt wurde, Hegel ist ein ergiebiger Steinbruch für, also sind einfach reichhaltige Gedanken und interessante Gedanken, die man sich da herausklauben kann, die auch für sich schon Sinn machen.
Der andere Teil der Frage war die Methode, die mit dem Inhalt identisch ist. Das ist wirklich schwer zu verstehen.
Ja.
Auch nicht zu verstehen.
Doch. Kann sozusagen erstmal unverständlich wirken, aber hatten wir sogar schon zum Thema.
Ja.
Behauptet auch die Überwindung der Kluft zwischen Subjektivität und Objektivität. Die Methode ist das Subjektive, ist die Wissensseite. Aber mit dem Inhalt identisch heißt, mit der Welt, mit der Realität, mit der Objektivität, alles grob gesprochen, identisch. Also genau das, was ich in der Phänomenologie versuchte anzudeuten, dass sich die Wissensseite und die Seite des Gewussten zunächst in Differenz befinden, aber dann sozusagen bei der Findung der Wahrheit, die sich als identisch kundtun. Das will damit auch gesagt werden. Und wir werden auch nachher, wenn wir so ein paar Beispiele uns angucken, sehen, was jetzt die Inhalte sind. Also es wird, hoffe ich, noch ein bisschen deutlicher, wenn wir ein paar Beispiele nachher sehen. Dann können wir nochmal drauf zurückkommen, auf diese Aussage, und ich möchte ein bisschen auf Geduld hoffen, dass wir sozusagen in den Beispielen ein bisschen sehen werden, inwiefern das mit dem Inhalt gemeint ist, was Hegel jetzt mit dem Inhalt meint. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass sie nur deswegen wahr ist, weil sie mit dem Inhalt identisch ist und nur daher Wahrheit produzieren kann. Oder wenn sie nicht mit dem Inhalt identisch wäre, wäre es keine Wahrheit. Also das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, diese Behauptung, dass die Methode mit dem Inhalt identisch sein muss. Aber wie gesagt, in der Einführung klären sich natürlich nicht alle Sachen, sondern erstmal werden wir tausende Fragen hier aufwerfen. Also wie sollte es anders sein? Damit übrigens auch nochmal mit dieser Methode, die er neu entwickelt und erfindet, wenn man so will, behauptet er auch, die Philosophie zur Wissenschaft zu machen. Also aus dem gewöhnlichen Denken, Resonieren, Urteilen, wie es sozusagen sonst üblich ist, vielleicht sogar in allen Geisteswissenschaften, aber in der Philosophie meint er sozusagen die Philosophie damit auf einen neuen Standpunkt zu erheben, nämlich den der Wissenschaftlichkeit und eigentlich sogar die höchste Wissenschaft damit zu sein und die Methoden der Mathematik und damit auch der Physik und den anderen Naturwissenschaften und auch der sonstigen Methoden, die wir in Wissenschaften bis dato entwickelt fanden, die werden alle dadurch überhöht und sind alle darin enthalten, sonst wäre es nicht das Wahre. Also zum Beispiel die mathematischen Denkweisen und so sind alle in der Logik für sich näher aufgeführt und alle in dieser Methode enthalten. Und also mit dieser Methode meint er wirklich sozusagen den Meilenstein der Wissenschaft auch geschafft zu haben.
Aber Wissenschaft ist ja nichts, was überhöht ist. Wissenschaft heißt ja nur systematisches Arbeiten. Ist ja nichts systematisch-methodisches Arbeiten, ist wissenschaftliches Arbeiten.
Ja, aber die Methoden, die zum Beispiel die Mathematik...
verändern sich ja auch. Da gibt es eine ständige Evolution. Das, was heute Erkenntnis ist in der Physik und Chemie, war vor 100 Jahren noch nicht. Und es steht ja ständig weiter.
Ja.
Aber eben systematisch-methodisch zu arbeiten, ist wissenschaftliches Arbeiten.
Und zugleich das höchste Wissen zu
haben. Also ich habe zwei Studien absolviert, so ein bisschen habe ich, denke ich, gelernt.
Der Punkt, um den es ihm geht, ist, jede Methode, nämlich die Mathematik, hat Voraussetzungen, als Axiome zum Beispiel. Und das ist immer eine unbewiesene Setzung, die nicht eingeholt wird in der Methodik. Aber in seiner Methodik ist es ein Kreis, also es ist nicht nur ein Dreischritt, sondern es ist auch ein Kreis, der sich gegenseitig trägt und hält. Und eben in der Gesamtbegründung werden auch die Voraussetzungen als erwiesen dargestellt. Und insofern ist es eine höhere Methodik als die bisherigen Methodiken. Aber auch das ist ja auch so, ich weiß ja nicht, das ist ja hier auch irgendwie ein philosophischer Kreis. Angenommen, es würden sich Themen auftun, die wert sind, nochmal näher zu betrachten, dann würden wir auch gerne nochmal wiederkommen. Also wir müssen einmal sozusagen, da das Ganze das Thema ist, ein bisschen das grob durchlaufen und danach kann man sich fragen, was muss man denn jetzt mal näher bedenken. Aber wir können sozusagen nichts jetzt wirklich
durchdenken. Ja, wenn es so Kernsätze sind, die möchte man natürlich auch möglichst irgendwie verstehen.
Klar, aber wie gesagt, man muss sich auch damit begnügen.
Also als Verstehenshilfe, es gibt ja durchaus diese Vorstellung, dass der Weg das Ziel ist.
Ja.
Und damit kann man dann ein bisschen damit anfangen.
Nee, also oder wie ich vorhin schon sagte,
der Weg, also Methode der Weg ist ein gehört Weg. Dazu. Methode ist ein Weg. Die Methode ist immer ein Weg.
Ja.
Und wenn aber der Weg, einen Inhalt zu erreichen, mit diesem beiden zusammenstimmt, dann ist das genau diese Vorstellung, dass das der Weg ja das Ziel ist. Und das kommt von Aristoteles.
Ja, ich meinte nur, wenn man meint, es gibt kein Ziel, sondern der Weg ist das Ziel, dann ist es sozusagen nicht im Sinne Hegels, sondern es gibt sehr wohl ein Ziel und das Ziel wird auch erreicht und da kommt man hin und das ist sozusagen auch das Höchste. Aber, wie ich vorher auch schon sagte, da das Wahre das Ganze ist, gehört der Weg dazu. Also der Weg ist das Ganze, wenn man den ganzen Weg betrachtet, aber am Ende des Weges steht trotzdem ein Ziel. Und also es gibt ein Ziel, wollte ich nur sozusagen gegen diese
Ich hatte gedacht, ich könnte Ihnen eine Hilfe, ein bisschen argumentative Hilfe geben damit, aber Sie lehnen sie ab, ja.
Nein, naja, was heißt, ich lehne sie ab? Also ich dachte ja, der Weg gehört dazu, aber es gibt dennoch ein Ziel. Also
ja, aber das Ziel scheint doch mit der Methode identisch zu sein. Behauptet doch, wird doch behauptet.
Ja, wobei auch diese Methode ist natürlich eine Methode, die sich immer und immer wieder wiederholt. Und sozusagen, wir haben immer wieder Zwischenziele, 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 haben auch ein Endziel. Aber sozusagen.
Aber identisch hat keine Schrittfolge. Entweder ist es identisch oder nicht. Da gibt es keine Schritte.
Es hat doch Schritte. Und zu den Schritten kommen wir jetzt auch.
Aber dann stimmt der Satz nicht.
Lass uns hören. Und dann vielleicht verstehen wir.
Ich wette, würde ich Sie fragen, was ist Hegels Methode? Würden Sie entweder nichts wissen, so Sie sich nicht näher beschäftigt haben, oder Sie würden sagen, seine Methode ist die Dialektik. Und die Frage, was ist Dialektik? These, Antithese, Synthese.
Wechselwirkung von Gegensätzen.
Sind so die beiden gängigen Wissensinhalte, die so verbreitet sind in der Gesellschaft und wo man selbst auch manche Leute, die sich schon mit Hegel beschäftigt haben, hört man immer diese Antworten. Hegels Methode sei die Dialektik, die ominöse, von der man nicht so ganz genau weiß, was sie nun eigentlich soll. Und näher, wie sieht sie aus, die Dialektik, hat es irgendwas mit These, Antithese, Synthese zu tun? Die beiden Antworten sind nicht ganz falsch, aber sind eigentlich überhaupt nicht gut. Und gehen am Wesen dessen auch vorbei. Übrigens das Wort zum Beispiel These, Antithese, Synthese, kommt bei Hegel, soweit wir kennen, nur ein einziges Mal vor und da sagt er, es kommt von Kant.
Von Fichte?
Also, ja, Hegel schreibt, es kommt von Kant.
Stimmt aber auch.
Es kommt von Fichte.
Naja, ich weiß jetzt nicht, ob Sie jedes Wort von Kant gelesen haben und genau wissen, dass es bei Kant nicht vorkommt, aber...
Bei Kant ist es die Dreiteilung der Kategorien, die er offenbar abgeguckt hat.
Gut, müssen wir jetzt auch nicht... Also übrigens, die Stellung von Fichte und Kant ist ja nun auch sehr eng, also... Hegel kennzeichnet Fichte jetzt auch als sozusagen Ausführung des kantischen Gedankens. Also das ist jetzt ein sehr kleiner Unterschied, ob Fichte oder Kant. Aber auf jeden Fall wollte ich damit ja nur sagen, dieses Wort oder diese Beschreibung, These, Antithese, Synthese stammt nicht von Hegel. Also er benutzt das nicht. Und er benutzt auch ganz selten das Wort dialektische Methode. Manchmal, das kommt zwar ein paar Mal vor, aber eigentlich ist es nicht, er nennt sie nicht die dialektische Methode.
In der Logik schon kommt das vor.
Ich sage ja gerade, es gibt Stellen, da benutzt er das so, aber es gibt viel, 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 viel mehr Stellen, wo er das nicht so sagt. Weil das Dialektische ist nur ein Teil dieser Methode. Das ist nicht das Ganze der Methode, sondern es ist nur näher, wenn wir gleich sehen, das zweite Moment der Methode. Und die Methode heißt eigentlich, in Hegels eigenen Worten, die spekulative Methode. Was jetzt auch ein Wort ist, mit dem man erstmal nicht viel anfangen kann. Und gerade der heutige Sprachgebrauch meint mit Spekulation was völlig anderes, als Hegel damit meint. Aber dennoch sozusagen, wenn man zeigen will, dass man ein bisschen was von Hegel weiß, sollte man schon mal, wenn man von der Methode redet, von der spekulativen Methode reden und nicht von der dialektischen Methode, die also sozusagen nur ein Teil davon ist. Werden wir jetzt gleich sehen, was das ist. Und, vielleicht nochmal das Bild. Wir haben hier mal so ein Schema, um sich der Nache irgendwie zu nähern. Wie alle Schemas ist das natürlich eine Vergröberung und eine Vereinfachung, die auch ihre Falschheiten damit mit sich führt, aber dennoch so ungefähr, man kann nicht anders, als sich dem Ganzen erstmal grob und einfach zu nähern und denken, dass das ganz sinnvoll ist. Und in der Tat sehen wir also Dreischritt und der Dreischritt führt von der ersten einfachen Einheit, um die zweite Kennzeichnung da mal aufzuführen, von einer unterschiedslosen Einheit zur Produktion des Unterschieds oder der Differenz. Und diese Differenz wird dann in der höheren, in der konkreten Einheit aufgehoben, zusammengeführt, indem die Teile, die Unterschiede also zwar noch erhalten sind, anders als in einer einfachen Einheit, wo sie es noch gar nicht gibt, aber verändert sind und anders sind, als sie in ihrer Teilung und Trennung für sich sind. Also sozusagen ein Knetprozess von der einfachen Einheit in die Differenz, in den Unterschied, zusammenführen zur höheren Einheit, die den Unterschied, der sich zwischendurch ergeben hat, aufbewahrt und erhöht. Die erste Sphäre und der erste Schritt entspricht dem verständigen Denken, dem normalen Denken, könnte man auch sagen, wie es in Mathematik, Naturwissenschaften und auch sonstigen Geistestätigkeiten des Menschen zunächst mal angetroffen wird. Kriterium des Verstandes ist, es darf sich nicht widersprechen. Haben wir einen Widerspruch, sehen wir, dass es irgendwie falsch ist. Das ist so der Standpunkt des Verstandes. Dann dem Dialektischen zu kommen. Also die zweite Sphäre ist die Sphäre der Dialektik. Das, was also nicht die ganze Methode ist, sondern wesentlich das zweite Moment in der Methode ist. Und die Dialektik ist auch nicht, wie man häufig im Sprachgebrauch es hören kann, eine rhetorische Methode, wie man die Worte im Munde verdrehen kann und sozusagen Leute verwirren kann, sondern ist das Umschlagen ins Gegenteil. Eine Position, eine Behauptung, ein Standpunkt, ein Gedanke schlägt in sein Gegenteil um. Denn noch viele Beispiele davon.
Ich kenne das nur, die Interpretation, als Wechselwirkung von Widersprüchen. Das ist Dialektik, die Wechselwirkung, nicht nur das Umschlagen, sondern die Wechselwirkung zwischen den Gegensätzen oder Widersprüchen.
Nee, das ist schon eher das dritte Moment. Das ist schon die Einheit von beiden.
Das stammt nicht von mir, also ich zitiere.
Ja, nun, deswegen kann es trotzdem unpassend sein. Also, das ist das Herstellen der Widersprüche wäre richtiger. Wie überhaupt der Widerspruch aufkommt. Der Widerspruch kommt auf, weil eins umschlägt in sein Gegenteil. Und nun haben wir beide. Nun haben wir den Widerspruch. Wenn wir dann beide zusammendenken, haben wir den Widerspruch. Der Widerspruch ist, die beiden Getrennten zusammenzudenken. Aber wie kommen wir zum Widerspruch? Kommen wir, indem eins umschlägt und sein Gegenteil erzeugt. Oder auch indem sich eins trennt in zwei entgegengesetzte, weil, was jetzt ein bisschen kompliziert ist, aber ich muss es trotzdem mal sagen, die beiden, eins, das erste sozusagen, hat immer eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ersten. Eigentlich ist das erste das, was sein anderes von sich ausscheidet und sich selbst dagegenüber setzt. Aber das erste ist ein anderes als ohne Gegensatz und im zweiten Schritt als mit seinem Gegenteil auf der anderen Seite gegenüber. Aber also die Herstellung des Widerspruchs, wie kommt es zum Widerspruch, ist eigentlich das dialektische Moment. Das Umschlagen ins Gegenteil ist bei Hegel das dialektische.
Das geht automatisch oder wie geht das?
Ja, in gewisser Weise schon. Also erstens, das ist auch ein kleiner Vorgriff, aber trotzdem, diese Methode, und das hängt auch mit dem Inhalt identisch zusammen, diese Methode ist nicht nur eine Denkmethode von uns, ist keine theoretische Methode, sondern die ganze Welt bewegt sich nach dieser Methode. Das ist sozusagen Gottes Methode. Ja, und diese Methodik, auch ohne unser Zutun, läuft diese Methode ab. Und wir werden nachher Beispiele sehen, wie er das meint und was da daraus folgt. Das ist also nicht eine subjektive Methode, sondern eben die Methode der Welt, die wahre Methode, die in der Welt sich ohne unser Zutun auch schon abspielt. Sagt Hegel.
Ich weiß.
Ja, also weil sozusagen wildes Lächeln, aber mein Anspruch ist erstmal, Ihnen mitzuteilen, was Hegel sagt. Und das ist jetzt, wie ich dazu stehe, ist eine ganz andere Frage, die ich jetzt nicht gleich erörtere. Um jetzt nicht mal auflockernd, sozusagen unwissenschaftlich, nochmal einen kleinen Beitrag zu den dialektischen Gedanken zu bringen, bringen wir jetzt mal ein Bild, was ich auch als gut empfinde, sich sozusagen den dialektischen Gedanken vor Augen zu führen, der jetzt nicht methodisch wissenschaftlich passend ist, aber ich finde es trotzdem passend, das mal sozusagen hiermit zu vergleichen. Das Escherbild.
Ach so, ja, das Escherbild.
Kennen Sie vielleicht auch. Tag und Nacht heißt das Bild. Mach mal bitte noch ein bisschen weiter runter. Nee, andersrum. Ich möchte die obere Kante vor allem sehen. Wir sehen hier das Umschlagen ins Gegenteil. Auf der einen Seite haben wir die Materie, ich meine, Luft ist auch Materie, aber jetzt will ich mal den Unterschied zwischen Luft als relativ unmateriell und dem fleischlichen Körper, zum Beispiel der Enten, als das Materielle betrachten. Hier auf dieser Seite ist das Weiße, das erfüllt Materielle. Hier aber unmerklich sozusagen fließt es und ist das Weiße, das nicht materielle oder das nicht vogelhafte. Hier ist es Luft, also das Vogel. Auf der anderen Seite genau umgekehrt. Also wir sehen sozusagen, wie zwei Seiten ineinander rumschlagen und sich die eine aus der anderen erzeugt. Wie hier, was hier noch Luft ist, wird auf einmal Vogel. Und man merkt gar nicht so recht den Punkt, wo es jetzt umschlägt oder auch die Frage, wodurch geschieht es eigentlich, ist nicht so gleich zu merken. Aber man sieht, wie zwei eigentlich sich widersprechende Seiten auseinander erzeugt werden. Und das ist sozusagen eine, finde ich, ganz konstruktive erste Hinführung zum Gedanken der Dialektik. Das ist Dialektik. Dass zwei entgegengesetzte Pole ineinander übergehen, auseinander erzeugt werden. Dass das eine zum anderen führt und umgekehrt auch wieder. Dass sich Schwarz in Weiß und Weiß in Schwarz und Materie in Nicht-Materie und so weiter verwandelt. Das ist der Gedanke der Dialektik, wie er in der Hegelschen Methodik näher aufkommt. Und so nur auch das zweite Moment ist, was die Widersprüche erst produziert. Das Zusammenfassen der Widersprüche, das Zusammendenken der Widersprüche ist das dritte Moment, ist das spekulative Moment. Das Dialektische ist die Bedingung. Wenn wir den Widerspruch nicht erst dialektisch erzeugt haben, können wir sie auch nicht zusammen in Wechselwirkung bedenken. Aber sie zusammen in Wechselwirkung bedenken, ist nicht das dialektische Moment, sondern das ist das spekulative Moment, das dritte Moment. Wieder zurück.
Escher, das irgendwie in Bezug auf Hegel
machen oder? Nee. Das weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Also ob der Escher Hegel kannte und keine, weiß ich nicht. Aber eben, die entgegengesetzten Seiten zusammenführen, zusammenbedenken, in eins setzen, in einen Gedanken zusammenführen, das ist das spekulative Moment. Spekulation kommt von, leider kein Lateiner, habe ich mir vorhin nochmal aufgeschrieben.
Von Spekulatius.
Ja. Ja, so ähnlich. Ich habe immer Spekulare bisher gesagt, aber jetzt, wo ich nachgeguckt habe, heißt es Speckere, heißt Schauen und Spekulari heißt Beobachten. Und Spekulari heißt Beobachten und Speckere heißt Sehen. Und es ist im Sinne gemeint von Übersehen, das Ganze sehen, eben über die Trennung hinwegsehen, sie zusammenführen, sie zusammenbedenken, die Wechselwirkung im höheren Sinne dann auch noch bedenken. Also zu übersehen und zusammenzuführen. Und in gewöhnlichen, zum Beispiel Heiratsspekulation oder besser noch Marktspekulation, Wirtschaftsspekulation, Börsenspekulation oder so, in dem Sinne heißt es auch schließen. Das heißt eben zusammenführen. Heißt eben zwei zunächst getrennte zusammenschließen. Also die Kluft überwinden. Und dieser Beiklang, dass es jetzt nur subjektiv gemeint ist und dass es eben nur eine Ahnung ist und nur so ein, dieses Schließen eben nichts Ernstzunehmendes sei, sondern nur eine Vermutung des Menschen sei. Das spielt eben in Hegels Bedeutung keine Rolle, sondern hier ist es natürlich einfach als wirkliche gedankliche Leistung zu sehen, den richtigen Schluss zu vollführen, der die Getrennten zusammenbringt und eben das Getrennte korrekt in eins zu denken. Also bei ihm ist das sozusagen ganz positiv ernst gemeint, diese Spekulation, kommt aber von Übersehen und Zusammenführen.
Übernimmt es von Kant.
Wie bitte?
Er übernimmt es von Kant, diese Stelle der spekulativen Vernunft.
Ja, also wie fast, also grundsätzlich das kann ist, man das sagen, dass Hegel sich selbst als Vollender von Kant versteht. Dass eigentlich alles, was er anfängt, lobt er immer an Kant, dass Kant immer das unendliche Verdienst hat, diesen Gedanken in die Welt gebracht zu haben. Bloß hat er ihn selbst nicht konkret durchgeführt, hat er ihn selbst sich dann widersprochen, ist stecken geblieben auf halbem Weg. Und er macht sozusagen das wahr, was Kant ist so eine übliche, häufig zu findende Stellung, wie sich Hegel da selbst versteht. Und ich denke auch, häufig hat er das wirklich gemacht. Wie gesagt, wären natürlich Einzeldiskussionen, die dann auch sehr kompliziert werden würden. Aber, also, hätte Hegel auch gesagt, dass er das Kant auch schon gemacht hat. Also, aber dennoch, sozusagen so als Methode hat es Kant eben nicht ausgeführt. Und so ist es nur von Hegel erstmal zu für die Beispiele, die wir gleich haben, ist auch noch besonders wichtig die Bedeutung mit der Beziehung, diese vorletzte Zeile jeweils. Das erste Moment ist nur die Beziehung auf sich. Unterschiedslosigkeit heißt keine Beziehung auf anderes. Der Unterschied ist aufeinander bezogen. Ist also der Punkt der Beziehung auf anderes. Und die Zusammenführung ist dann die Rückführung der Beziehung auf sich, aber mit der Beziehung auf anderes. Also die Beziehung auf sich durch anderes. Die Einheit von den beiden Stellungen. Wie überhaupt eben das Dritte immer die Einheit von dem Gegensatz vorher ist. Sozusagen ganz leicht zu nehmen. Und hier schon in diesem Dreieck kann man ganz häufig schon ohne überhaupt einen Satz zu lesen verstehen, was man meint. Wenn man sagt, das Dritte muss jetzt also die Einheit von den beiden darunter sein. Und schon häufig durch Intuition kann man ein bisschen den Sinn da drin finden, was also Hegel auch ein bisschen leichter macht, sozusagen, wenn man weiß, dass alles von dieser Methode durchdrungen ist, ermöglicht einem das, viele Dinge auch ein bisschen leichter aufzufassen und auch ein bisschen durch Intuition und Ahnung aufzufassen, was also diesen schwierigen Text etwas leichter macht. Auf jeden Fall, sage ich das mal hier zum Beispiel, sage ich es nicht. Achso, aber übrigens noch weiter in Ihrem Gedanken da auch. Hegel lobt Kant auch insofern, als Kant eben diese Notwendigkeit des dialektischen Moments, dieses Aufkommen der Widersprüche hervorgebracht hat. Also wenn die Vernunft notwendig in Antinomien führt, ist das sozusagen ganz Hegels Gedanke, dass wir notwendig dialektisch auf diesen Widerspruch kommen. Bloß, Kant kommt quasi nur zu 4 Antinomien und die werden nicht gelöst.
Doch, natürlich werden sie alle Antinomien dann gelöst.
Streitig bei Hegel sagt.
Welche nicht? Es sind 4 Stück.
Ja, und eine Lösung gibt es aber nicht.
Aber natürlich.
Wenn wir nachher fertig sind und wir haben noch Zeit, können wir zum Beispiel darüber reden. Aber wie gesagt, jetzt geht es darum zu berichten, was Hegel sagt. Und Hegel sagt, Kant ist unheimlich zu loben dafür, dass er die Notwendigkeit, dass wir in diese Widersprüchlichkeit kommen, aufgeführt hat. Aber leider hat er sie nicht gelöst, die Widersprüche, und leider hat er nicht gesehen, dass die ganze Welt alles in diese Widersprüche führt. Dass jeder Gedanke und jeder Weltinhalt diese Widersprüchlichkeit aufweist. Dass wir also nicht 4 Antinomien haben, sondern unendlich viele Antinomien haben. Und jede dieser Stufen ist eine Antinomie, und es gibt ja noch viel mehr Stufen darunter, und wenn wir das könnten wir unendlich auch in manchen Gebieten weitertreiben. Also die Welt besteht nur aus Antinomien. Und überhaupt der Widerspruch, der sich auftut, ist so die treibende Kraft, der Motor bei uns auch, eine gewisse Berechtigung hat, von Dialektik als Methode zu sprechen, weil diese Widersprüchlichkeit die bewegende Kraft darstellt, aber das höchste Moment ist erst die Zusammenführung dieses Widerspruchs in die konkrete Einheit, in dem die Seiten zu Momenten geworden sind, in dem die Seiten nicht mehr für sich sind, sondern als aufgehobenes Moment aufheben, ist auch so ein Wort, was man immer wieder hört und ein ganz wichtiges Wort ist, dass ein Moment ist, wenn eine für sich seine Seite in die höhere Einheit integriert ist und so nicht mehr Ganzes ist, sondern nur noch Moment ist. Und was dann auch immer gerne, deswegen möchte ich es auch kurz sagen, immer an dieser Stelle erzählt wird, ist, aufheben kann man in verschiedenen Sinnen betrachten, und zwar wesentlich dann auch in 3 Sinnen, und die entsprechen auch wiederum den Schritten der Methode. Aufheben kann erstens im verständigen Sinne bleiben, wie es ist, man bewahrt es auf, kannst du das für mich aufheben? Heißt, ich möchte es von dir genauso wiederkriegen, wie ich es dir gegeben habe, es bleibt so, wie es ist, es ist verständlich betrachtet. Dann kann Aufheben das negative Moment bedeuten. Das heißt, dies und jenes wurde aufgehoben, wurde abgeschafft, wurde negiert, gibt es nicht mehr. Also aufgehoben wurde, ist es weg, ist es negiert worden. Und dann kann es eben in dem höheren, spekulativen Sinne zum Moment herabgesetzt werden. Das heißt, es gibt es noch, aber es ist nicht mehr so, wie es vorher war, sondern es ist nun zum Teil eines Ganzen geworden und ist nicht mehr ein Ganzes für sich, ist aufgehoben in die höhere Einheit. So, wenn das so weitergeht, dann gehen wir durch. Ja,
weg. Können Sie noch lesen, oder soll ich mir nicht?
Nee, geht gut. Ich habe ziemlich groß für meine schlechten Augen. Und so viele Zettel. Übrigens auch nochmal, dass die Einheit das Entscheidende ist, das Ziel ist auch und das, worauf es ankommt, ist, netter Satz, wer auch bei der Beurteilung zum Beispiel, wie radikal Hegel war oder so, eine Rolle spielt, darauf sagt Hegel auch, alle Extreme, also alles Getrennte, alles im Gegensätze ist falsch. Die Wahrheit kann immer nur, das Ganze kann nur die Zusammenführung der Extreme sein.
Ja, das ist das asiatische Symbol für Yin und Yang,
die Einheit der Gegensätze. Genau, das soll es auch sein. In manchen Anwendungen kann man auch noch sehen, dass auch die Punkte sehr gut erklärt werden da drin und es hat noch höhere Beziehungen, aber will ich jetzt nicht noch einführen zu weit.